Ich weiß, es ist die letzte Stunde. Ida hat noch viel zu sagen. Die Gedanken sind oft an der letzten Stunde schon, vielleicht bei der Abfahrt, was danach alles kommt. Aber ich hoffe, ihr habt noch so viel Ausdauer und Aufmerksamkeit, um dieses Wort mitzunehmen. Ich möchte zum Anfang die Verse lesen, auf die ich mich heute beziehen möchte, und das ist aus Epheser 6, Kapitel 6, Vers 5 bis 9. Epheser 6, 5 bis 9. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von seinem Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm keine ansehende Person gibt. Wir haben heute nicht die Situation Knecht, Sklave und Herren, und trotzdem hat es für uns heute alle etwas zu sagen. Hier geht es mehr darum, um die Arbeit, um unseren Arbeitsplatz als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber. Aber bevor wir weiter einsteigen, lasst uns aufstehen und wirklich stille werden, und ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass wir nochmal dein Wort anschauen dürfen, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich bitte dich ganz besonders, hilf uns, ruhig und stille zu sein, und gebrauche du dieses Wort, mach du dieses Wort lebendig, und ich danke dir dafür. Amen. Stellt euch vor, euch wird eines Tages ein Arbeitgeber legt euch eines Tages einen Vertrag vor mit dem Zusatz 100 Urlaubstage. Wer würde da noch lange zögern? Ich denke, keiner. Und jemand sagte mal, das Schöne am Arbeiten sind die Wochenenden und der Urlaub. Vielleicht kann das der eine oder andere bestätigen. Mit Arbeit wird oft etwas Schweres verbunden, eine Last, die man täglich mit sich schleppen muss. Und ich denke, auch jeder kann es bestätigen, dass gerade in unserer Zeit die Gesellschaft genussorientiert ist. Wir wollen gutes Essen, guten Urlaub, viel Freizeit, alles für uns, für mich, mir muss es gut gehen. Wer will heute noch arbeiten? Oft laufen die Gespräche über die Arbeit so ab, dass man einander erzählt, wie man geschickt war und sich von der Arbeit gedrückt hat. Ihr kennt das, das entnehme ich dem Lachen. Was man alles geschafft hat am Tag, aber nicht die eigentliche Arbeit. Und mir ist bewusst, dass heute hier aktuell nicht alle arbeiten. Wir haben Schüler, wir haben Studenten. Und doch kommt der Zeitpunkt, wo jeder in den Genuss von Arbeit kommt. Und deshalb habe ich den Gedanken so in zwei Bereiche eingeteilt. Einmal möchte ich zeigen, der Ursprung und die Auswirkung von Arbeit. Und dann auf der anderen Seite unser Arbeitsplatz. Unter dem Hauptgedanken die Arbeit und Gottes Absicht damit. Bevor wir aber auf diesen Text von Epheser zurückkommen, möchte ich noch wirklich einige Schritte zurückgehen und uns den Ursprung der Arbeit zeigen und was sich Gott dabei gedacht hat. Wir kennen den Schöpfungsbericht. Wir wissen, am Anfang war es wüst und leer, es war nichts da. Und dann lesen wir, Gott sprach und es geschah. Und wieder, Gott sprach und es geschah. Und das immer wieder. Und dann lesen wir weiter, Gott bildete den Menschen. Er hat nicht gesprochen, sondern er hat selber gemacht. Lasst uns diesen Vers gemeinsam mal aufschlagen. 2. Mose Kapitel 2, Vers 7. 2. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die Erde oder der Erdkloß, aus dem Gott den Menschen geformt hat, der hat weniger eine Bedeutung, aber das, was Gott hineingehaucht hat, diese lebendige Seele. Und diese Seele hat jeder von uns, ein jeder. Und dann entscheidend, wir lesen weiter Vers 15, gleiches Kapitel, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Gott nimmt den Menschen, der eine lebendige Seele hat, setzt ihn in den Garten und übergibt ihm gleich eine Arbeit, eine Verantwortung. Und diese Verbindung zwischen Seele und Arbeit, Verantwortung, gilt für uns heute genauso. Wisst ihr, ich habe schon so oft mit Menschen gesprochen, oder Menschen haben das erzählt und ich habe das selber erlebt. Und ich denke, es geht sehr vielen bestimmt von euch hier, wenn man Ferien hat, Urlaub hat oder einfach viel Zeit, dann geht es der Seele oft nicht gut. Man hat keine Struktur, keinen geregelten Ablauf, man geht nichts Nützlichem nach. Dazu kommen dann Müßiggang, Trägheit, Gleichgültigkeit und verschiedene andere Sachen schleichen sich ein und man wundert sich, warum es der Seele nicht gut geht. Und ihr kennt sicherlich diesen Spruch, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und deshalb möchte ich nochmal diese Verbindung zwischen der lebendigen Seele und Arbeit oder Verantwortung zeigen. Und ich will das so sagen, zur Gesundheit der Seele gehört unbedingt Arbeit, eine Aufgabe, ein Dienst, wie wir das auch nennen wollen, aber dass die Seele tätig wird, dass sie aktiv wird. Es gibt nämlich die Meinung, wenn ich doch weniger arbeiten könnte, wenn ich weniger Verpflichtungen hätte, wie viel mehr könnte ich dann für Gott tun? Wie viel mehr könnte ich dann was Gutes bewirken? Aber so habe ich leider keine Zeit. Und in Mose finden wir noch zwei Verse, wo Gott den Menschen schuf, sagt er, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und im nächsten Vers heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Also Gott hat etwas von sich in uns hineingelegt. Und wir lesen das, oder wir wollen uns das kurz anschauen, wie ist Gott? Im Schöpfungsbericht lesen wir, wie ich schon gesagt habe, dass er jeden Tag etwas erschaffen hat. Und er schaut am Abend zurück und sieht, es ist gelungen, es ist gut geworden. Und diese Freude darüber, dass es wirklich gelungen ist. Und wir sehen weiter, dass Gott einen Plan hatte, eine Mission, dass die Menschen einen Weg der Befreiung haben, einen Ausweg. Und so kommt Jesus auf die Erde. Er arbeitet erst einfach als Zimmermann. Ich überspringe das so. Dann hing er am Kreuz und er sagt, ich habe es vollbracht. Es ist vollbracht. Der Plan ist aufgegangen. Wir haben lange Zeit überlegt, wir haben lange Zeit geplant. Es ist gelungen. Dann die Auferstehung. Sieg. Endlich dieser Sieg. Sieg über die Sünde, Sieg über den Teufel. Könnt ihr euch diese Freude vorstellen? Endlich gibt es für alle Menschen und wirklich alle Menschen einen Weg zum Vater, Vergebung und Befreiung. Und wir sehen dann in den Evangelien weiter, dass Gott auch heute noch arbeitet. Er sucht Menschen, die nach ihm fragen, Menschen, die mit ihm eine Beziehung eingehen wollen, Menschen, die für ihn leben wollen. Und auf der anderen Seite bereitet er seine Braut, die Gemeinde, alle Kinder Gottes, die an ihn glauben, vor, dem Bräutigam zu begegnen. Er arbeitet und verändert, er hilft auf, er tröstet, er erzieht und ermahnt. Um dem Bräutigam zu begegnen, wir lesen so im Vers, damit die Braut ohne Flecken und Runzeln sei. Gott ist ein arbeitender Gott. Und er arbeitet auch in diesen Tagen, auch unter uns, auch heute. Und diese Eigenschaft, dass Arbeit und Verantwortung dazugehören, das hat er in uns hineingelegt, uns mitgegeben. Ich weiß nicht, ob das allen schon so bekannt ist, wenn man nach einer Arbeit, die man gemacht hat, was geleistet hat, dann zurückschaut und sieht, es ist gelungen. Es hat sich wirklich gelohnt. Es ist gut geworden. Und diese Freude darüber, es war gut. Mein Einsatz, die Mühe, es hat sich gelohnt. Und so war es auch bei Gott, als er die Erde geschaffen hat. Und dieser ganze Plan, Schritt für Schritt, genauso wie er es geplant hat, sich erfüllt hat und gelungen ist. Diese Freude darüber. Es ist oft so, dass Menschen sich zu Gott bekehren und denken, jetzt habe ich es geschafft, ich habe es erreicht. Ich bin von meiner Schuld befreit und sie begeben sich zur Ruhe. Sie bleiben einfach stehen. Sie gehen dann ihren Interessen nach, beschäftigen sich mit allen möglichen Sachen. Aber ein Mensch, der zu Gott kommt, der sein Kind geworden ist, der hat in sich das Verlangen, von Anfang an, ich möchte auch was tun. Ich möchte auch für Gott nützlich sein. Und man fragt sich dann, was kann ich tun? Und man sieht dann, und das ging mir damals genauso, solche große Sachen. Wir haben heute in den Tagen schon einiges gehört. Und viele sagen dann, ja, weißt du, das ist nichts für mich. Ich bin dafür nicht geschaffen. Ich kann das nicht. Nee, ich sehe mich da nicht so. Und oft ist man jahrelang damit beschäftigt, zu suchen, was kann ich tun? Herr, was kann ich tun für dich? Wo? Aber man findet nichts. Und man gewöhnt sich daran und so langsam kommt die Trägheit hinein. Weil von der anderen Seite, es ist ja so, man ist ja Kind Gottes. Es ist ja alles gut, es ist ja in Ordnung. Was braucht man eigentlich sonst noch? Und man bemerkt nicht, dass die Seele unruhig wird, weil es ein schleichender Prozess ist, dass die Seele wieder beschwert wird, weil man plötzlich wieder mit Themen zu kämpfen hat und Schwierigkeiten sich einstellen, über die man selbst verwundert ist. Und die Frage ist dann, was ist bloß los? Und ich möchte auf ein paar Verse stehen bleiben aus Matthäus Kapitel 11. Matthäus 11, lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Matthäus 11, 28 und 30 bis 30. Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich möchte erstmal hier stehen bleiben. Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Und da sind wirklich alle gemeint. Da ist niemand ausgeschlossen. Egal, wie man sich fühlt, egal, was man durchgemacht hat, egal, wie schlimm es um einen aussieht. Alle sind eingeladen. Und ihr kennt das sicherlich, auf einer Hochzeit sind dann immer geladene Gäste mit den Namen. Und da gibt's eine gewisse Anzahl von Gästen und die anderen sind halt nicht dabei. Die sind nicht eingeladen. Aber Jesus sagt hier, kommt her alle. Und das ist wirklich mit alle gemeint. Niemand ist ausgeschlossen, egal welcher Mensch, egal wie, alle sind eingeladen. Zu ihm zu kommen, die mühselig und beladen sind. Er will uns erquicken, er will uns zur Ruhe bringen. Er will uns wieder Kraft schenken. Und dann heißt es weiter, nehmt auf euch mein Joch. Und dieses Wort Joch, das steht auch für Dienst oder Arbeit. Und dann heißt es weiter, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann steht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wir haben den ersten Teil, dass Jesus alle zu sich einlädt, dass wir zu ihm kommen, diese Gemeinschaft, die Beziehung zu ihm haben. Und dann haben wir den zweiten Teil, dass er sagt, nehmt auf euch mein Dienst, meine Arbeit, meine Aufgaben. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und er bestätigt das nochmal und sagt, denn mein Dienst oder mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auch nach der Bekehrung kann deine Seele unruhig werden, kann beschwert werden. Und Jesus öffnet uns hier ein Geheimnis, dass er sagt, der erste Punkt ist, komm zu mir, in diese enge Gemeinschaft mit mir. Und das sieht nicht so aus, dass man sagt, nur morgens, abends oder irgendwelche Einteilungen hat, sondern von morgens bis abends, täglich, nicht zeitlich begrenzt, sondern immer. Ich denke, jeder kennt das, wenn man einen guten Freund hat oder eine gute Freundin hat und erlebt was Schönes oder auch was Trauriges und man kann den Tag nicht erwarten, bis man es endlich der Person sagen kann, bis man es mitteilen kann. Und diese enge Verbindung, wo man wartet, Herr, ich will dir das sagen, ich will das mit dir teilen, egal was in der Schule, Studium, Arbeit, wo auch immer passiert. Diese enge Gemeinschaft mit ihm, diese Beziehung mit ihm. Und dann sagt er, dass die Seele tätig wird. Nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In Klagelieder 3, Vers 27, ich zitiere das nur, da heißt es, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. In der Jugend oder von Jugend an diese Bereitschaft zu haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Die Schulter dazu zu stellen. Ich habe immer so ein Bild, wenn irgendwas Schweres zu tragen ist, jemand stellt die Schulter dazu, sagt, komm, leg das auch auf mich ab. Ich trage das mit. Ich will auch was tun. Ich will auch nützlich sein. Und ich habe das in den Tagen so beobachtet hier in der Küche oder andere Tätigkeiten. Arthur Frick hat es immer erwähnt, dass Jugendliche bereitwillig mithelfen, sich einsetzen. Das ist was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich. Schauen wir David an. Was hat er für ein turbulentes Leben? Aber alles, was er durchgemacht hat, hat am Ende dazu geführt, dass sein Charakter geformt wurde. Dass er entwickelt wurde und Gott konnte ihn gebrauchen. Und man könnte es so beschreiben, glücklich ist der, wer Verantwortung trägt. Und vielleicht laufen deine Gedanken schon in verschiedenste Richtungen. Und du sagst, ja, ich bin bereit, ich will auch was tun. Und du denkst schon an die Menschen in verschiedenste Länder. Und diese Vorstellung von Dienst und Arbeit, die man tun kann und wo man das tun kann und so weiter. Aber wisst ihr, was ich schon seit einigen Jahren beobachtet habe? Man hat so seine Vorstellung von Dienst und Arbeit, aber dabei fällt es einem schwer, die Spülmaschine auszuräumen. Das ist auch eine Arbeit, das ist auch ein Dienst, aber das kann so schwer werden. Und dann heißt es, wieso ich? Da gibt es doch andere. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich denke, ihr versteht das. Aber ihr versteht, was ich meine. Und diese Vorstellung, Dienst und Arbeit etwas Großes zu sein, etwas Großes zu werden, eine Aufgabe in der Gemeinde zu haben, dann hat man es geschafft und man muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Jesus zeigt uns ein ganz anderes Bild. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Der Fokus ging nicht um mich, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen für die anderen. Und der Dienst und die Arbeit beginnt immer zu Hause, bei den kleinsten Sachen. Dort, wo wir Verantwortung übernehmen. Und dieser Vers, von Jugend an zu lernen, die Bereitschaft zu haben, die Last mitzutragen. In verschiedenster Hinsicht, in der Familie, zu Hause, dabei zu sein, mitzuhelfen, teilzunehmen. Und es geht natürlich dann weiter in der Schule, Studium, auf der Arbeit, wo wir auch sind, in der Gemeinde, diese Bereitschaft, ob es was Großes oder was Kleines ist. Ich helfe mit, ich bin dabei, ich mache das, ich übernehme das. Die Bereitschaft mitzuhelfen, wo Hilfe nötig ist. Und ja, es kostet Zeit. Ja, es kostet Einsatz. Und ja, es kostet Selbstverleugnung und oft Aufopferung. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und ich möchte noch auf ein paar Verse stehen bleiben aus Römer. Und das Ganze nochmal bestätigt Paulus hier in dem Römerbrief, und zwar Römer Kapitel 6, Römer 6. Wir haben das gestern schon gelesen, einem Vers, Römer 6, Vers 6 und 7 erstmal. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das ist so ein unglaubliches Wort, wo Paulus hier schreibt. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt und der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt, inaktiv, ausgeschaltet durch Jesus. Und zur Bestätigung, oder Paulus schreibt es dann weiter in Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 1, er sagt dann, wenn du Vergebung erhalten hast durch Jesus, ein neues Leben, wenn die Schuld vergeben ist, dann heißt es Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist ein gewaltiges Wort. Und wenn du das erlebt hast, dass Jesus dich befreit hat, und du hast dieses neue Leben, und ich möchte das sagen, weil ich das selbst aus meiner Jugendzeit gelernt habe. Es gab Themen, die ich nicht überwinden konnte. Und ich habe mich oft gefragt, was ist die Ursache, was mache ich falsch? Und ich bin dann auf diese Verse gestoßen und mir hat es so viel zu sagen gehabt. Vers 11, das möchte ich zeigen, Vers 11 und 12, Römer 6, Vers 11 und 12. Also auch ihr, also alle die, die das erlebt haben, die ein neues Leben durch Jesus Christus bekommen haben, dann Vers 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann so ein interessantes Wort, also in meiner Übersetzung heißt es, wo Paulus schreibt, Vers 12, so, genau so, wie er das vorher beschreibt, soll nun die Sünde nicht herrschen eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wenn wir dieses neue Leben bekommen haben, dann ist es wichtig, und Paulus betont es hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Ihr habt damit nichts mehr zu schaffen. Und ich habe so ein Bild immer im Kopf, ich habe das vor Jahren irgendwann mal gehört, wir haben ein Haus, in dem wir leben. Und wir haben Jesus in diesem Haus aufgenommen. Und da kommt der Feind der Seele, Versuchungen, alles Mögliche, und er klingelt stur. Er rüttelt an den Rollläden, er klopft an der Tür. Und gerade wenn man sich bekehrt hat und jung ist, dann bekommt man Angst. Weißt du, was muss ich jetzt machen? Also er hat ja Anspruch auf mich. Ich muss ihm die Tür öffnen, ich muss dem nachgehen. Aber hier steht, Jesus hat das außer Wirksamkeit gesetzt. Jesus lebt mit uns im Haus, und wenn, dann schicken wir Jesus an die Tür. Nicht wir öffnen die Tür. Wir halten daran fest, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir haben damit nichts zu schaffen. Und dann geht es weiter. Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und vielleicht ist das im ersten Moment schwer zu verstehen. Und ich will es euch einfach mitgeben, lest das zu Hause durch. Aber ich möchte den Vers 13 noch in einer anderen Übersetzung lesen, einer neuen Übersetzung. Da heißt es, nichts keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Ein neues Leben und ein Werkzeug in Gottes Hand. Für ihn arbeiten, für ihn dienen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Frage, wo kann ich dienen? Wo kann ich tätig werden? Und ich möchte euch einen Punkt zeigen, wo jeder ohne Ausnahme tätig werden kann. Und ich habe schon gesagt, es beginnt zu Hause und es geht weiter in verschiedenen Richtungen. Und der zweite Punkt ist unser Arbeitsplatz. Und sicherlich gilt das auch für Schule, für Studium und so weiter. Aber aus dem Epheserbrief möchte ich auf unserem Arbeitsplatz stehen bleiben. Hast du schon mal überlegt, wieso gehst du zur Arbeit? Was motiviert dich? Klar, ich denke, jeder wird sagen, das Geld ist eindeutig. Man kann sich viel leisten, man kann sich versorgen. Es gibt sicherlich noch den Punkt Anerkennung, vielleicht für die geleistete Arbeit, dass wir die Anerkennung bekommen. Wir haben vielleicht einfach Freude. Es macht Spaß zu arbeiten oder die Tätigkeit, die wir ausüben, sozialer Austausch. Es gibt unterschiedlichste Gründe und es muss gar nicht falsch sein. Wir kommen noch auf den Punkt. Aber wenn man sich in einer Firma umhört, dann sind die meisten mit den Vorgesetzten, mit dem Lohn oder Gehalt nicht zufrieden. Und bei uns in der Firma gab es so eine Umfrage, und dann, die wurde dann konzernweit ausgebreitet, und die Umfrage fiel schlecht aus. Die Mitarbeiter sind unzufrieden. Und ich denke, das ist in jeder Firma so, es gibt überall meistens nur schlechte Vorgesetzte, schlechte Arbeit und viel zu wenig Lohn. Laut den Arbeitnehmern natürlich. Und dann, wenn das so ist, dann wird die Arbeit oft zu Last. Man will sich drücken und weißt du, das kann jemand machen, aber ich nicht. Und das Besondere für mich ist, die Bibel zeigt uns nicht nur einen Weg, wie man Vergebung erhält, wie man befreit wird von der Schuld, sondern verändert uns in alle Bereiche, auch in dem Bereich der Arbeit. Veränderung durch eine neue Denkweise. Und Paulus beschreibt hier in Epheserbrief, wie unsere Einstellung zu den Vorgesetzten und zu der Arbeit sein soll. Und ich möchte das so sagen, an unserem Arbeitsplatz ist die Möglichkeit zu evangelisieren. Und ich habe für mich so festgestellt, wenn wir irgendetwas anderes als Hauptziel wählen, dann wird es uns nie glücklich machen. Wir können auch nie eine richtige Einstellung zur Arbeit oder zum Vorgesetzten entwickeln, weil, schaut mal, es wird immer so sein. Das Geld ist zu wenig, die Vorgesetzten erkennen unser Potenzial nicht an, die Arbeit macht keine Freude und es wird immer Gründe und Argumente geben, wieso wir nicht unsere Leistung bringen. Wenn das Evangelium uns verändert und wenn wir dieses Ziel wählen, zu evangelisieren, dann ändert sich sehr viel. Unser Arbeitsplatz, das Umfeld, die Kollegen, die Vorgesetzten, das ist mein Platz. Da will Gott mich gebrauchen. Und dieser Gedanke hat mir persönlich geholfen damals in der Ausbildungszeit. Meine Arbeit, meine Vorgesetzten, die Kollegen, ich habe das plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Und es verändert, wie man die Arbeit sieht. Es verändert aber auch, wie man zur Arbeit kommt. Man hat ein Ziel, eine Aufgabe, eine gewisse Verantwortung gegenüber den anderen. Und ich möchte das so in einem Satz beschreiben: Das Evangelium verändert die Denkweise über den Sinn der Arbeit und damit die Einstellung zu den Vorgesetzten und Arbeitsplatz. Das Evangelium verändert die Denkweise über den Sinn der Arbeit und damit die Einstellung zu den Vorgesetzten und Arbeitsplatz. Ich habe gesagt, evangelisieren. Evangelisieren am Arbeitsplatz. Mir ist bewusst, dass es ein sehr großes Wort ist, mit tiefem Inhalt. Aber was meine ich damit? Lasst uns auch dazu ein Vers gemeinsam aufschlagen. Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Jesus sagt hier davor, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann im Vers 16 heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Ja, wie denn? Wie genau? Und dann sagt er, dass sie eure guten Werke sehen und der Vater im, und den Vater im Himmel preisen. Jesus sagt hier nicht, lass dein Licht leuchten vor den Leuten. Er sagt nicht, wir sollen glänzen. Nur so scheinen von außen durch eine gewisse Form, durch Anstrengung glänzen, sondern leuchten. Und das ist ein Riesenunterschied. Leuchten kann nur jemand, der von innen heraus verändert worden ist. Und dann leuchtet er, der eine wirkliche Veränderung erlebt hat. Damit die Menschen das Leuchten sehen können und den Vater preisen. Und was mir aufgefallen ist, wir lesen hier nichts davon, dass sich dann alle Menschen sofort bekehren werden. Jesus zeigt hier das Ziel, dass der Vater geehrt wird, dass er gepriesen wird. Es geht um die Ehre des Vaters. Ich habe schon so oft Menschen gehört oder Menschen haben erzählt, sie haben gesagt, jetzt bin ich schon so viele Jahre in der Firma und nichts ist passiert. Keiner hat sich bekehrt, es ist nichts so Bewegendes passiert. Und sie werden mutlos. Irgendwie, weißt du, das hat irgendwie kein Wert, keinen Sinn, das ist einfach nutzlos. Aber Jesus zeigt hier ein ganz anderes Ziel. Unser Ziel sollte sein, die Ehre des Vaters. Dass die Menschen durch unser Leben einen Unterschied sehen. Und dann kann jeder Mensch selber entscheiden, will er das oder will er das nicht. Es ist dann so, dass die Menschen oft denken, aber selten sagen, weißt du, wenn ein Christ werden, dann so wie du oder so wie jemand. Die Menschen werden durch so ein leuchtendes Leben aufmerksam auf den Vater. Und wir lesen das Gleiche, ich möchte es jetzt nicht aufschlagen, aber in Johannes 17 finden wir so einen Vers, wo Jesus sagt, ich habe deinen Namen offenbar gemacht. Ich habe ihnen Gott gezeigt, den Vater, wie er aussieht. Damit die Menschen eine Vorstellung haben. Und das ist die Aufgabe. Darum geht es, die Ehre des Vaters. Eine Kollegin hat mal gesagt, weißt du, ich habe schon den Glauben an eine Familie aufgegeben. Das gibt es heute nicht mehr. Schau dich um, es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und dann später hat sie gesagt, aber jetzt sehe ich, dass es möglich ist. Da sind Menschen, die leben anders. Menschen, die andere Werte haben, andere Prinzipien, eine ganz andere Ausrichtung. Ein leuchtendes Leben. Und in Apostelgeschichte finden wir so einen Vers, ich möchte es auch nur so zitieren, wo die Apostel das Evangelium weitergeben mit Zeichen und Wunder. Und dann lesen wir von der Volksmenge und da steht, von den übrigen aber wagte sich ihnen keiner anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Sie haben gesehen, das ist ein Unterschied. Die haben etwas, die besitzen etwas. Sie haben sich nicht dazu gerechnet, aber sie wussten, sie haben Respekt davor. Da ist jemand, der nimmt das wirklich ernst mit der Sache und der lebt das tatsächlich aus. Und ich will es wieder so beschreiben, entweder haben wir Einfluss auf die Welt oder die Welt hat Einfluss auf uns. Und man hört immer wieder diese Aussage und es stimmt, es ist tatsächlich so, was alles in der Welt los ist. Und es scheint, es kann nicht schlimmer werden. Und es ist tatsächlich so. Und irgendwie, wenn man sich aber so öfter oder mehr sich damit so beschäftigt und das hört und darüber redet, dann wird es einem so, als ob schwer. Man wird irgendwie so mutlos, weil wie soll das dann jemand schaffen? Wie soll das dann werden in Zukunft? Und ich habe so einen Satz gelesen: Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Wenn es dunkel wird, dann wird das Licht heller. Der Unterschied wird klarer und so eine Kerze hat plötzlich einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Bedeutung. Und darum geht es, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. Den größten Einfluss auf unsere Umgebung haben wir durch unser praktisches Leben, durch soziale Beziehungen, durch Freundlichkeit, durch gute Werke. Wenn wir jemand helfen, Zeit investieren ohne persönlichen Vorteil. Ein echtes Interesse zeigt sich immer dadurch, dass wir nicht gleichgültig gegenüber jemand sind. Ein Verlangen zu haben, zu helfen, teilzunehmen. Auch zuzuhören. Und das ist für mich auch so ein großer Punkt. Oft sind die Menschen mit ihrer Not, mit ihrer Last ganz allein. Und man hat manchmal gar keine Vorstellung, wie es den Menschen geht. Und auf Arbeit, wenn du dann mit jemandem sprichst und einfach zuhörst und derjenige kann einfach seine Not mitteilen. Und ich möchte noch einen Zusatz dazu sagen, wenn man wirklich ein Interesse hat, dann merkt man sich, wenn jemand was erzählt hat. Und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann sprichst du ihn an und sagst, pass auf, wie ist das? Wie hat sich das verändert? Wie hat sich das entwickelt? Und die Menschen staunen, da ist jemand, der hat Interesse, ohne persönlichen Vorteil, aber ein echtes Interesse an meiner Not, an meiner Person und will wirklich zur Seite stehen, will wirklich helfen. Noch ein Punkt, Friedensstifter zu sein. Ich denke, das kennt auch jeder, es gibt doch immer wieder Streit unter Kollegen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber man kann dazu beisteuern, dass es weiter eskaliert. Man ist vielleicht mit jemandem mehr so befreundet oder hat mehr Sympathie für den einen und für den anderen weniger. Man kann dann sagen, weißt du, tatsächlich, wie kann der nur? Was erlaubt er sich überhaupt? Und ja, du hast vollkommen recht, also die Person, das geht gar nicht. Und wisst ihr, man streut so langsam Samen rein und der Streit eskaliert weiter. Aber die Bibel sagt uns, Frieden zu stiften. Dort, wo kein Frieden ist, dazu gehört Einsatz, tatsächlich persönlicher Einsatz, dass wieder Frieden herrscht. Lasst uns noch ein Vers ausschlagen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Punkte erwähnt, aber man kann die Liste natürlich, die Bibel beschreibt, wie wir leuchten sollen. Aber ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Und wisst ihr, das zeigt schon, da gehört persönlicher Einsatz und Aufwand oder Arbeit dazu. Paulus sagt hier auch unser Leben. Ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt, er hat sich eine Markise gekauft und wusste nicht genau, wie er sie anbringen sollte. Er hat damit noch keine Erfahrung, wusste nicht genau, wie man damit so umgeht. Und er hat es einem anderen Kollege erzählt und der hat ihm angeboten, sagt er, pass auf, ich hole meine Freunde. Wir kommen zu dir, wir machen das. Und tatsächlich, sie haben einen Termin vereinbart und er kam mit seinen Freunden dorthin, zack, eine Stunde, das Thema war erledigt. Und als er mir das so erzählt hat, müsstet ihr seine leuchtenden Augen sehen. Diese Dankbarkeit und gleichzeitig die Verwunderung, da ist ein Mensch oder da sind Menschen, die einfach so kommen und helfen. Das gibt's doch nicht. Wo gibt's denn heute, dass jemand kein Vorteil für sich daraus zieht, sondern einfach so kommt, um zu helfen. Die guten Werke, sie sprechen eine Sprache. Und jetzt stellt euch vor, diesem Mann würde man ein paar Worte aus der Bibel sagen. das hat einen ganz anderen Wert, einen ganz anderen Bezug, weil da ist jemand, der setzt sich persönlich ein und dann kriegt er ein paar Worte aus der Bibel und das hat einen ganz anderen Bedeutung, einen ganz anderen Wert, das spricht ganz anders. Und das, die gleiche Methode oder die gleiche Art hatte Jesus. In Apostelgeschichte 1, Vers 1 finden wir folgende Verse: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing, zu tun und zu lehren. Und nicht immer kann man viel Worte machen, aber durch unser Verhalten, durch die Einstellung zur Arbeit, wird man einen Unterschied sehen, wenn wir dieses Licht leuchten lassen. Paulus sagt hier im Epheserbrief: Gehorcht euren Arbeitgebern, also den Herren sozusagen. Ein anderer Vers sagt: Ordnet euch unter. Oder Petrus sagt: Auch den Verkehrten, den Wunderlichen und den Ungerechten. Und es geht hier nicht darum, dass wir keine Meinung haben dürfen und einfach nur blind alles erfüllen müssen. Es geht hier darum, dass wir so eine Einstellung zur Arbeit haben wie der Chef selbst. Zum Wohl der Firma, im Interesse der Firma nützlich sein. Volles Interesse in die Arbeit, die man uns anvertraut hat. Und für mich ist da so ein großes Beispiel oder Vorbild Josef. Es gibt ein Vers, ich möchte das jetzt nicht lesen, und wir kennen das, er kommt in Potiphas Haus und er geht da einige Stationen durch und bekommt immer mehr Verantwortung. Und da gibt es so einen Vers, da heißt es, da überließ er, also Potiphar, alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef wurde von seinen Brüdern verraten, verkauft. Er war in einem fremden Land und er hatte allen Grund dazu, bitter zu werden gegen alles Mögliche. Und er ist in diesem fremden Land und wir haben heute die Andacht gehört und er hat Treue bewiesen. Seine Arbeitseinstellung war trotz allem für Gott, nicht für Menschen. Und Potiphar konnte ihm alles anvertrauen, weil er wusste, er wird es in seinem Sinn weiterführen. Und auch auf Arbeit gibt es immer wieder Schwierigkeiten, wenn es Probleme zu lösen gilt. Und die Vorgesetzten suchen immer Menschen, denen sie diese Arbeit übertragen können, wo sie überzeugt sind, dem kann ich die Aufgabe geben, er wird sie erfüllen. Er wird sie bis zum Ende durchmachen oder durch eine Lösung bringen. Er wird nicht irgendwann aufhören, er wird bis zum Schluss dranbleiben, im Interesse der Firma. Und dann weiter heißt es im Epheserbrief: Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Und es gibt so einen Spruch, ich denke, den kennt ihr auch: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und es ist wirklich so. Wenn der Chef da nicht da ist, der Vorgesetzte nicht da ist, dann kann man sich vieles erlauben. Man braucht einfach nicht zu arbeiten. Wozu auch? Der Chef sieht mich ja nicht. Es interessiert ja keinen. Und es wird tatsächlich schnell sichtbar, ob ein Mensch einfach nur wegen dem Geld arbeitet oder ob er wirklich Interesse an die Arbeit hat und für Gott arbeitet. Und zu diesem Thema Augendienerei gehört unbedingt Ehrlichkeit. Machen wir das nur, wenn uns jemand kontrolliert, oder machen wir das wirklich für Gott? Und ich möchte so ein kleines Beispiel aus meinem persönlichen Leben erzählen. Wir haben bei uns auf der Arbeit so eine kleine Küche. Und dort haben wir eine Kaffeemaschine und wir haben eine Strichliste mit jedem seinem Namen. Und es ist bei uns so, jeder, der sich einen Kaffee holt, der macht einen Strich. Und am Ende der Woche wird dann abgerechnet, so dass es seine Ordnung hat. Und ich habe dann mit einer Zeit festgestellt, da gibt es einen Kollegen, der macht nur ab und zu die Striche. Ich habe das irgendwie weiter beobachtet und tatsächlich, es ist so. Und da kam mir so Gedanken: Weißt du, wenn der sich das erlauben darf, wieso ich nicht? Wieso kann ich, also ich meine 30 Cent pro Kaffee, das ist ja ein Witz, also das ist ja schon in Ordnung, also das ist ja nicht so schlimm. Versteht ihr? Aber diese Ehrlichkeit, egal ob jemand darauf schaut, ob jemand das sieht oder nicht, ehrlich zu sein. Es geht hier nicht um die Menschen, wir stehen vor Gott, um diese Einstellung zu haben. Und noch ein Gedanke, auch wenn mal ein Fehler unterlaufen ist, und ich denke, jeder könnte viel davon erzählen, welche Fehler man macht und was einem ja so passiert, ehrlich dazu zu stehen. Ja, ich habe das gemacht. Ja, mir ist das passiert. Diese Ehrlichkeit, das spricht auch oft Bände, weil ich habe das bei uns meiner Jugend schon erzählt, da gibt es Kollegen, die machen oft offensichtlich Fehler, so wie wir alle, und dann sprichst du sie darauf an und die drehen und wenden sich so wie ein Aal, aber sie sind nicht schuld. Es sind alle anderen schuld, aber sie niemals. Diese Ehrlichkeit. Und auch hier könnte man die Liste natürlich weiterführen. Und ich komme zum Schluss, nur noch zwei Verse lesen. Aus Titus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Titus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Und ich lese es gleich in dieser Form. Die Arbeitnehmer ermahne, dass sie sich ihren eigenen Arbeitgebern unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. In jeder Hinsicht. Darum geht es. Das ist das Ziel. Und es gibt immer Möglichkeiten, unehrlich zu sein, etwas zu entwenden, zu betrügen. Aber hier steht, in jeder Hinsicht Ehre machen. Und wisst ihr, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass durch das Evangelium ihr verändert werdet und da, wo ihr seid, in eurem Arbeitsplatz, in eurem Alltag, in eurem Leben, dass Gott durch diese Veränderung, durch euer praktisches Leben wirken kann und leuchten kann. Und das wünsche ich euch. Und in diesem Sinn schließe ich. Amen.